Bevor wir mit der Predigtreihe zum Evangelium nach Johannes fortsetzen, möchte ich auch noch gern beten. Jesus, bitte lass uns dich sehen in deiner Schönheit, in deiner ganzen Pracht und Herrlichkeit in diesem Abschnitt. Und bitte du durch mich und wirk durch den Heiligen Geist in uns allen, wenn wir jetzt so auf dich hinschauen. Und lass uns sehen und verstehen, wer du bist, wer wir vor dir sind, was du uns schenken willst, schenken kannst und schenkst. Amen. Ja, wir machen weiter im Evangelium nach Johannes. Wir sind schon in Kapitel 5. Ich lese vor die Verse 1 bis 18. Hierauf fand ein Fest der Juden statt. Und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Nun liegt in Jerusalem beim Schaftor ein Deich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und 5 Hallen hat. In diesen lagen Kranke in großer Zahl, Blinde, Lahme und Schwindsüchtige, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Ein Engel des Herrn stieg nämlich von Zeit zu Zeit in den Deich hinab und setzte das Wasser in Bewegung. Wer dann nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Nun lag dort ein Mann, der schon 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, fragte er ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete: Ach Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Deich bringt, wenn das Wasser in Bewegung gerät. Während ich aber hingehe, steigt immer schon ein anderer vor mir hinab. Jesus sagte zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett auf dich und geh umher. Da wurde der Mann sogleich gesund, nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Daher sagten die Juden zu dem Geheilten: Heute ist Sabbat, da darfst du das Bett nicht tragen. Doch er antwortete ihnen: Der Mann, der mich gesund gemacht hat, der hat zu mir gesagt: Nimm dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn: Wer ist der Mann, der zu dir gesagt hat: Nimm es auf dich und geh umher? Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich zurückgezogen, weil sich so viel Volk an dem Ort befand. Später fand Jesus ihn im Tempel wieder und sagte zu ihm: Du bist nun gesund geworden, sündige fortan nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mann hin und teilte den Juden mit: Jesus sei es, der ihn gesund gemacht habe. Deshalb verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat tat. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Deshalb trachteten die Juden umso mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich damit Gott gleich machte. Was ist es, das dir Ruhe gibt? Was brauchst du, damit du empfindest, jetzt ist es gut? Das Leben ist gut, es passt. Vor einigen Jahren waren wir mit unseren Enkelkindern in einem Spielwarengeschäft und Livia hat sofort ein kleines Stofftier gesehen, ein Stofftier mit riesigen Augen, und sie hat gesagt: Wenn ich das bekomme, dann will ich nie mehr etwas. Dann wünsche ich mir nie mehr etwas. Sie war damals noch klein und das ist der Wunsch eines Kindes. Was ist die eine Sache für dich, die Sache, von der du die Erfüllung erhoffst, die Sache, von der du denkst: Wenn ich das bekomme, wenn das eintritt, dann ist es gut. Was ist dein Wenn, Dann? Wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, wenn ich die Arbeit bekomme, wenn ich gesund bin oder wenn ich gesund werde, wenn ich diesen Mann bekomme oder wenn ich diese Frau bekomme, wenn man es dann bekommen hat, wahrscheinlich, wenn er sich ändert oder wenn sie tut, was ich will. Wir lesen in unserem Abschnitt von einem Mann, für den es eine solche Sache gibt. Er hat eine ganz klare Vorstellung von seinem Wenn-Dann, von der Sache, nach der er sich sehnt. Und zuerst beschäftigen wir uns mit der Heilung dieses Mannes. Und wir werden sehen, dass all das sehr viel mit Ruhe zu tun hat. Dann sehen wir uns an, warum der Wochentag wichtig ist, an dem Jesus ihn geheilt hat. Und am Ende fragen wir, wie wir Ruhe finden können. Wie wir Ruhe finden können. Die Heilung. Wir sind jetzt schon im 5. Kapitel des Evangeliums nach Johannes und wir haben bisher von den Begegnungen von Jesus mit vielen Menschen gelesen. Und wir haben gesehen, dass er erkannt hat, was in den Herzen dieser Menschen los ist, was ihr Anliegen ist, weil er ihnen eben in die Herzen blicken konnte. Da waren seine ersten Jünger, da waren die Menschen auf einer Hochzeit, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Dann war da Nikodemus, ein Pharisäer, dem Jesus erklärt hat, wie man ewiges Leben erlangen kann. Dann war diese einsame Frau an einem Brunnen in Samaria in der Mittagshitze. Und am Ende der königliche Beamte mit dem kranken Sohn, den Jesus aus der Ferne heilt. Und Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums, warum er all das berichtet. Jesus hat noch viel mehr Wunder getan, doch Johannes hat einige wenige ausgesucht und er nennt sie Zeichen. Und er hat das getan, damit wir glauben und damit wir wissen, wer Jesus ist, damit wir erkennen, wer Jesus ist. Was sollen wir glauben? Johannes 20,31, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes zeigt uns, wer Jesus ist. Und er möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben, an ihn glauben, dass wir auf ihn hoffen und dass wir Leben haben. In unserem Abschnitt finden wir jetzt das dritte Zeichen. Und das dritte Zeichen macht wieder etwas klarer, wer Jesus ist. Sehen wir uns an, was Johannes uns mit diesem Zeichen zeigen möchte. Wir sehen in Vers 1, Jesus ist zu einem der jüdischen Feste in die Hauptstadt gekommen, nach Jerusalem. Johannes teilt uns nicht mit, welches Fest das war, wahrscheinlich, weil das nicht so wichtig ist. Jesus kommt jedenfalls zur nordöstlichen Ecke der Stadt, in die Nähe des Schaftors. Und dort, da gibt es einen Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Und wir sehen in den Versen 2 und 3, dass dort sehr viele Kranke liegen. Und dann in Vers 4 sehen wir, worauf sie gehofft haben. Sie haben auf Heilung gehofft. Und zwar haben sie sich das so vorgestellt, dass Gott von Zeit zu Zeit einen Engel schickt, einen Engel Gottes, der das Wasser aufwühlt. Und wer dann als Erster ins Wasser steigt, der wird gesund, egal mit welcher Krankheit er auch behaftet ist. Und unter diesen Kranken befindet sich ein Mann, der schon besonders lange krank ist, dessen Leid schon besonders lange dauert. Wir sehen in Vers 5, dass dieser Mann schon 38 Jahre unter seiner Krankheit gelitten hat. Und Jesus fragt ihn in Vers 6, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Was für eine Frage wird der Mann gedacht haben. Wir haben gelesen, worauf er und die anderen Kranken gehofft haben. Und dieser Mann, der war seit 38 Jahren krank. Und er war oft an diesem Teich, vielleicht sogar täglich. Und er hat gehofft, irgendwann der Erste zu sein, der im Wasser ist und gesund zu werden. Seine Antwort zeigt, dass er gesund werden will. Und sie zeigt aber auch, wie frustriert, wie hoffnungslos er ist nach 38 Jahren mit seiner Krankheit. Wir sehen in Vers 7, dass er offenbar Schwierigkeiten gehabt hat, sich zu bewegen. Und dass er allein war, dass er keine Hilfe gehabt hat. Und die Frage von Jesus, die weckt ihn auf. Und seine Antwort bringt seine Verbitterung und seine Hoffnungslosigkeit ans Licht. Vielleicht hat der Mann gehofft, dass Jesus ihm ins Wasser hilft. Dass Jesus ihn ins Wasser hilft, wenn der Engel Gottes das nächste Mal auffüllt. Doch Jesus tut mehr. Du siehst es in Vers 8. Er heilt ihn. Er heilt ihn mit einem einzigen Satz. Wir haben ganz am Anfang des Evangeliums nach Johannes gelesen, dass Jesus der Schöpfer aller Dinge ist. Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dieses geworden und ohne dieses ist nichts geworden, was geworden ist. Jesus ist dieses Wort, durch das alles geworden ist. Und hier am Teich von Bethesda sehen wir das. Der Schöpfer spricht, die Schöpfung erkennt seine Stimme und sie gehorcht. Jesus fordert den Kranken auf, aufzustehen, sein Bett zu nehmen. Das war eine Matte aus Stroh, die man aufrollen konnte. Und sofort wird der Kranke körperlich wiederhergestellt. Er steht auf, er wankt nicht, er hat Kraft in den Beinen. Er kann seine Matte nehmen, er kann sie aufrollen und er kann sie tragen, er kann gehen. Und genauso erstaunlich wie diese Heilung finde ich die Reaktion dieses Mannes. Ich hätte erwartet, dass er Jesus sofort anspricht. Er war 38 Jahre lang krank und er hat sich wahrscheinlich täglich zu diesem Teich geschleppt, ganz allein, ohne Hoffnung, dass er jemals rechtzeitig im Wasser ist, weil er lahm ist, weil er sich nicht bewegen kann. Er hat auf die Bewegung des Wassers gehofft, doch eigentlich war er vollkommen hoffnungslos und hat seine Hoffnung schon aufgegeben. Und nun erlebt er vollständige Heilung. Er erlebt Gottes Wirken, Gottes Eingreifen. Er erlebt Gottes Wirken an ihm. Aber er reagiert nicht auf Jesus. Er fragt nicht, wie kann das sein, was ich gerade erlebt habe? Wie kann es sein, dass du sagst, ich soll aufstehen und ich spüre Kraft in meinen Beinen und ich kann aufstehen, ich bin gesund. Wer bist du oder wie hast du das gemacht? Er sagt nicht einmal Danke. Er reagiert überhaupt nicht auf Jesus. Seine große Sehnsucht wurde gestillt. Doch da ist kein Staunen über das Wunder, kein Hinschauen auf den, der das Wunder getan hat, kein Lob, kein Jubel, kein Dank, keine Reaktion auf Jesus. Keine Reaktion auf Gottes Wirken an ihm. Er ist am Körper gesund, doch offenbar gibt es da ein tieferes Problem. Ein Problem in seinem Herzen. Vielleicht kennst du das. Etwas, auf das du lange gehofft hast, etwas, nach dem du dich lange gesehnt hast, etwas, für das du vielleicht hart gearbeitet hast, das tritt ein und doch fühlt es dich nicht so an, wie du erwartet hast. Vielleicht freust du dich zunächst sogar, aber rasch fühlst du dich wieder wie vorher. Es ist keine bleibende Ruhe trotz dieser Erfüllung. Offenbar ist es diesem Mann so gegangen. Die Krankheit war weg, doch er selbst war kein anderer geworden. Sein Denken, sein Fühlen waren dasselbe wie in dem Moment vor der Heilung, wie in dem Moment davor, wie an dem Tag davor, wie in der Woche davor, wie in den Monaten davor. Er ist kein anderer geworden. Es ist nur sein Körper gesund geworden. Wenn Sportlerinnen, wenn Sportler große Erfolge erringen, dann werden sie interviewt. Und oft sagen sie dann im Siegerinterview, ich kann es noch nicht richtig fassen. Und ich denke, sie meinen damit nicht, dass sie nicht verstehen, was da gerade passiert ist, dass sie einen Triumph errungen haben. Ich denke, sie merken, dass sie dieselben geblieben sind wie vor dem Triumph. Die erhoffte Erfüllung hat sich nicht eingestellt. Es ist keine Ruhe in ihr Herz gekommen. Der erfolgreichste Schwimmer bei Olympischen Spielen, Michael Phelps, der hat nach seiner Karriere ganz offen über dieses Problem gesprochen. Er hat an 4 Olympischen Spielen teilgenommen. Er hat insgesamt 28 Medaillen gewonnen und davon 23 in Gold. Und nach jedem Triumph, und es waren immer sehr viele Medaillen, hat er erlebt, dass sich diese Erfüllung nicht einstellt. Sein Wenn-Dann war dieser Triumph, waren die Medaillen und wahrscheinlich der Ruhm, der damit verbunden ist. Und er hat es immer wieder erlebt, über 12 Jahre, doch keine Erfüllung, keine Ruhe. Der Mann in unserem Abschnitt bekommt, wonach er sich 38 Jahre lang gesehnt hat, er bekommt sein Wenn, Dann. Und er erlebt keine lebensverändernde Befreiung, keine Ruhe. Kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt. Jetzt wird es mehr um diese Ruhe gehen. Kommen wir zum Sabbat. Wir haben gesehen, der Mann bekommt, wonach er sich sehnt. Und dennoch sehen wir keinen Hinweis auf Ruhe bei ihm. Johannes führt uns jetzt in den nächsten Versen noch tiefer. Unmittelbar nach der Heilung rückt das Thema in den Mittelpunkt, das genau mit dieser Ruhe zu tun hat. Der Sabbat. Wir sehen am Ende von unserer Stelle in den Versen 16 und 18, dass sich etwas geändert hat an dem Blick der Pharisäer auf Jesus. Und es ändert sich ab diesem Ereignis. Und das hat damit zu tun, wann Jesus dieses erstaunliche Wunder, dieses Zeichen getan hat. Wir lesen am Ende von Vers 9, dass Jesus diesen Mann am Sabbat geheilt hat. Er hat ihn am Sabbat geheilt, aber er hat ihn nicht nur geheilt, er hat ihn auch aufgefordert, seine Matte auf sich zu nehmen und damit zu gehen, also seine Matte zu tragen. Und als die Pharisäer sehen, dass er seine Matte trägt, da reagieren sie sofort. Du siehst es in Vers 10. Sie konfrontieren ihn damit, dass er das am Sabbat nicht tun darf. Und wieso reagieren sie so? Wieso reagieren sie so? Eine der größten Katastrophen für das Volk Israel hat sich um 600 vor Christus ereignet. Das war die Niederlage gegen König Nebukadnezar, die Zerstörung des Tempels und das folgende 70-jährige Exil in Babylon. Gott hat das viele Jahre vorher angekündigt durch Mose. Du siehst das in 3. Mose in Kapitel 26. Und er hat es angekündigt als sein Gericht wegen des Götzendienstes des Volkes, wegen des Ungehorsams gegen sein Gesetz und weil sie die Sabbatruhe nicht gehalten haben. Und es ist gekommen wie angekündigt. Du kannst es nachlesen in 2. Könige Kapitel 24, 25, im Buch Daniel und auch an anderen Stellen. Die Pharisäer, die haben diese Lektion gelernt. Sie haben diese Lektion gelernt. Die Einhaltung des Gesetzes, das war für sie die höchste Pflicht. Und sie sind zur Sabbatpolizei geworden. Sie haben sich zur Sabbatpolizei gemacht. Und um sicherzustellen, dass Gottes Gesetz nicht übertreten wird, haben sie in ihrer Tradition weitere Vorschriften aufgestellt. Diese Vorschriften, die waren wie Zäune gedacht. Zäune um Gottes Gebote, um sicherzustellen, dass Gottes Gebot nicht übertreten wird. Eine nachvollziehbare Idee eigentlich. Das Problem an diesen Zäunen war aber, dass sie wie wuchernde Hecken Gottes Gesetz überdeckt haben, Gottes Gebote, sodass oft nicht mehr sichtbar war, wofür diese Gebote gestanden haben. Das Sabbatgebot, das ist das 4. von den 10 Geboten, du findest das in 2. Mose 20, 8 bis 11. Und es verbietet die Ausübung der täglichen Arbeit am Sabbat. Von dem, was man an den 6 anderen Tagen der Woche tut, soll man am 7. Tag am Sabbat ruhen. Da der Mann kein Umzugshelfer war, hat er in diesem Sinn den Sabbat nicht gebrochen. Er hat keine Arbeit in diesem Sinn getan. Jesus hat durch die Heilung und durch die Aufforderung, die Matte zu tragen, also nicht das Sabbatgebot, Gottes Gebot gebrochen, sondern die menschlichen Regeln der Pharisäer. Für die Pharisäer war das eine ernste Übertretung. Und die Vehemenz, mit der sie den Geheilten konfrontieren, die bringt ihn so in Bedrängnis, dass er die Verantwortung auf den schiebt, der ihn geheilt hat. Du siehst es in Vers 11. Er sagt, es war nicht meine Idee, mein Bett zu tragen, sondern die von dem, der mich geheilt hat. Die Reaktion der Pharisäer ist eigentlich ähnlich wie die von dem Geheilten, oder? Sie haben keinen Blick für Gottes Wirken. Sie erfahren, dass dieser Mann gerade geheilt worden ist. Und sie fragen nicht, wer hat dich geheilt oder wie ist das geschehen? Sie haben keinen Blick für dieses Wunder, für das Wirken Gottes. Sie interessiert nur der Regelbruch und wer ihn dazu angestiftet hat. Die Pharisäer sind bemüht um den Sabbat, aber sie haben aus den Augen verloren, wofür er steht und wofür Gott ihn gegeben hat. Was hat's mit dem Sabbat auf sich? Wolfi hat den ersten Vers aus der Bibel vorgelesen. Gott hat das ganze Universum geschaffen und uns Menschen in seinem Bild. Und am sechsten Tag, das hat er an sechs Tagen getan. Und am siebten Tag, am Sabbat, hat er von seinem Schöpfungswerk geruht. Aber das heißt nicht, dass er dann vollkommen inaktiv war. Er hat nur von seinem Schöpfungswerk geruht. An Adam und Eva, an den ersten beiden Menschen, sehen wir, wozu Gott uns geschaffen hat. Er hat uns geschaffen, um seine Schöpfung und die Gemeinschaft mit ihm zu genießen. Er hat uns dazu geschaffen, um in einem Rhythmus aus Arbeit und Ruhe zu leben und die Schöpfung zu verwalten, die er uns anvertraut hat. Und in der ersten Zeit gleich, nachdem sie erschaffen worden sind, hatten Adam und Eva genau diese Ruhe. Sie hatten Sabbatruhe. An diesem siebten Tag, am Sabbat, sind sie mit Gott im Garten gewandelt. Und sie haben Gottes Versorgung, sie haben Gottes Schöpfung und sie haben Gottes Gegenwart genossen. Doch wir Menschen haben uns entschieden, Gott zu misstrauen. Wir haben uns entschieden, seine Autorität abzulehnen. Wir haben uns entschieden, selbst entscheiden zu wollen, was gut und richtig, was böse und was gut und böse, was richtig und was falsch ist. Und wir haben uns entschieden, unabhängig von Gott leben zu wollen. Und du kannst in den ersten Kapiteln der Bibel nachlesen, wie das geschehen ist, und du kannst die Folgen dieser Rebellion sehen. Und das Erstaunliche, wenn du das liest, du wirst feststellen, dass da dein tägliches Leben beschrieben ist. Es ist das beschrieben, was du täglich erlebst. Du wirst von Schweiß und Mühe lesen. Du wirst von Scham und von Angst lesen. Scham in der Gegenwart voneinander und Angst in der Gegenwart Gottes. Du wirst von Eifersucht lesen, von Zorn, von Gewalt, von Mord, von Begierde, von Stolz und von der Verwirrung der Sprachen. Die Rebellion gegen Gott ist die Ursache für die Ruhelosigkeit, die wir täglich erleben, die unser Leben ja so beeinträchtigt und die wir in dem Abschnitt an den Pharisäern und an dem geheilten Mann sehen. Schauen wir nochmal zu diesem Mann. Wir sehen in Vers 14, dass Jesus dem Mann im Tempel wieder begegnet. Und er hat offenbar wirklich ein Anliegen für diesen Mann. Denn unter den vielen Kranken am Teich hat er ihn ausgesucht, um ihn zu heilen. Und nun im Tempel warnt Jesus ihn. Er sagt zu ihm, sündige nicht mehr, damit dir nicht Schlimmeres widerfährt. Schlimmeres als die Krankheit, vor der er ihn gerade geheilt hat. Was ist dieses Schlimmere, vor dem Jesus ihn warnt? Es ist das kommende Gericht, von dem wir schon im dritten Kapitel im Evangelium nach Johannes gelesen haben, ganz am Ende. Es ist das kommende Gericht, vor dem Jesus ihn hier warnt. Offenbar liebt er ihn, denn Liebe warnt. Nach seiner Heilung hat der Mann nicht auf Gott reagiert, nicht auf Gottes Wirken reagiert. Und mit dieser Warnung fordert ihn Jesus jetzt auf, genauer hinzuschauen. Er soll genauer hinschauen. Er soll schauen, was in seinem Herz ist. Seine Beine sind gesund, doch was ist mit seinem Herzen? Reagiert er jetzt auf die Warnung von Jesus? Prüft er, was in seinem Herzen vorgeht, wie er zu Gott steht und wie er zu seinen Mitmenschen steht? Sieht er da etwas, das nicht in Ordnung ist in diesen Beziehungen? Bekennt er Gott, dass da etwas nicht in Ordnung ist? Ruft er Gott um Hilfe, weil er erkennt, dass er sein Herz selbst nicht ändern kann? Wir sehen nichts von all dem. Wir können nur hoffen, dass er später über diese Warnung nachgedacht hat. Was wir jetzt sehen, das ist, dass er sein Ansehen im Blick hat. Er möchte sein Ansehen bei den Pharisäern wiederherstellen. Und er sieht die Möglichkeit, er weiß jetzt, wer ihn geheilt hat und wer ihn aufgefordert hat, seine Matte zu tragen. Und was er tut ist, er geht zu den Pharisäern und er verrät Jesus. In Vers 16 sehen wir, dass Jesus nun von den Pharisäern konfrontiert wird. Und was Jesus dann in Vers 17 sagt, das macht klar, warum Johannes dieses Zeichen ausgesucht hat, warum er uns dieses Zeichen aufgeschrieben hat, dieses Wunder von Jesus. Es macht klar, worum es in diesem ganzen Bericht von diesem Zeichen geht. Jesus sagt, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Jesus hätte erklären können, dass Gott nirgends verboten hat, am Sabbat Gutes zu tun. Jesus hätte sagen können, ich habe nicht Gottes Sabbatgebot gebrochen, sondern menschliche Regeln, die menschlichen Regeln von euch Pharisäern. Doch Jesus beschwichtigt nicht mit seiner Antwort. Er nimmt nicht Spannung raus, sondern er verschärft die Situation, er verschärft die Lage und er macht klar, warum er das am Sabbat getan hat. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Wir haben gehört, dass Gott am Sabbat von seinem Schöpfungswerk ruht, dass er aber weiterhin aktiv ist. Und das war auch den Pharisäern klar. Es war ihnen klar, dass Gott zwar am Sabbat ruht, aber dass er nicht absolut untätig ist. Gott ruht nur von seinem Schöpfungswerk. Siehst du, was aus dem Satz von Jesus folgt? Er sagt nicht, weil Gott am Sabbat wirkt, darf jeder am Sabbat wirken. Nein, er sagt, weil Gott der Vater am Sabbat wirkt, darf Gott der Sohn am Sabbat wirken. Weil der Vater am Sabbat wirkt, darf der Sohn am Sabbat wirken. Damit diese Verteidigung stichhaltig ist, muss der Sohn dem Vater vollkommen gleich sein, in jeder Hinsicht gleich sein. Was für den Vater gilt, muss in gleicher Weise für den Sohn gelten. Und genau das behauptet Jesus. Genau das behauptet er. Und du siehst in Vers 18, dass die Pharisäer diese Logik sofort verstehen. Sie verstehen diese Logik. Sie verstehen, Jesus beansprucht, Gott gleich zu sein. Er beansprucht, Gott zu sein. Und weil sie überzeugt sind, dass das nicht sein kann, ist das für sie Blasphemie, Gotteslästerung. Und deshalb wollen sie ihn töten und werden ihn töten. Für die Pharisäer ist es Gotteslästerung. Für Johannes ist es aber genau das, was er uns mit diesem Wunder, mit diesem Zeichen zeigen will. Jesus hat Macht über die Schöpfung. Der Schöpfer spricht, die Schöpfung erkennt seine Stimme und sie gehorcht. Der Mann wird gesund. Und Jesus ist Gott, er ist der Schöpfer, er ist der, der am Sabbat geruht hat von seinem Schöpfungswerk, der aber weiter aktiv ist. Deswegen ist Jesus Herr über den Sabbat. Jesus ist der Herr über den Sabbat. Kommen wir im letzten Punkt noch dazu, wie wir Ruhe finden können. Und das hat mit dem Herrn über den Sabbat zu tun, der Herr über den Sabbat. Wir haben gesehen, Jesus hat den Mann am Sabbat geheilt, um zu zeigen, dass er Gott ist, der Schöpfer am Werk und dass er Gott dem Vater gleich ist. Gott Sohn, Gott der Sohn ist Gott dem Vater gleich. Und wir haben gesehen, welche Unruhe das bei den Pharisäern und bei diesem geheilten Mann auslöst. Dieser geheilte Mann, der kommt so unter Druck, dass er Jesus am Ende bei den Pharisäern verrät. Und wir haben gesehen, woher alle Ruhelosigkeit kommt. Die Ruhelosigkeit, die wir täglich erleben. Sie kommt, es ist eine Folge von unserer Rebellion gegen Gott. Wie können wir nun aber Ruhe finden? Wie hilft uns dieses Zeichen, von dem Jesus, von dem Johannes berichtet, Ruhe zu finden? Wie können wir Ruhe finden? Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie soll unser Leben aussehen? Wünschst du dir ein Leben, das so ist, wie du es in der Gesellschaft siehst, geprägt von der Kultur, die dich seit deiner Kindheit formt? Dieses Leben würde dann ungefähr so aussehen. Du wirst geboren, du schließt eine Ausbildung ab, du findest Arbeit, du heiratest, du wirst Kinder bekommen, du kaufst ein Haus, du findest eine bessere Arbeit, du kaufst ein größeres Haus, du gehst in Pension, und du hoffst, dass du abtreten kannst, bevor du zur Last wirst. Ist das nicht genau das Leben, das normale Leben? Ist das nicht das Leben, das die meisten sich wünschen, wonach sie sich sehnen? Ein gutes Leben zwischen Geburt und Tod, ohne Krankheit und andere Katastrophen? Aber kann das alles sein? Ist so ein Leben dann nicht nur Abfolge von einem Wenn, dann zum nächsten, von dem Stofftier mit den riesigen Augen, das sich das kleine Kind wünscht, bis dann zu den ungezählten Wenn, dann, die unser Leben bestimmen? So ein Leben wird von Unruhe geprägt sein, denn kaum hat sich ein Wenn, dann erfüllt, wirst du am Horizont das nächste Wenn, dann sehen. Und du wirst nach jedem erfüllten Wenn dann erleben, dass sich nur das Wenn dann erfüllt hat, dass du aber keine Erfüllung erlebst, dass keine dauerhafte Ruhe in dein Herz gekommen ist. Wie kannst du nun aber Ruhe finden? Wie kannst du Ruhe finden? Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Jesus sagt, ich will euch Ruhe geben. Jesus lädt alle ein, zu ihm zu kommen und Ruhe zu finden. Diese Ruhe, von der Jesus spricht, das ist Sabbatruhe. Das ist die Sabbatruhe. Und das ist die Ruhe, die er uns geben kann, weil er der Herr über den Sabbat ist. Es ist die Ruhe, die die Menschheit verloren hat. Gott, der Sohn, der Schöpfer aller Dinge, ist Mensch geworden. Jesus war von jeher in einer vollkommenen Beziehung zum Vater. Und aus dieser Beziehung hatte er absolute Ruhe. Siehst du das, wenn du sein Leben beachtest? Immer absolute Ruhe aus dieser Beziehung zum Vater. Und am Kreuz wurde Jesus zur Sünde gemacht und er hat sich vom Vater verlassen gefühlt. Er hat am Kreuz erlebt, was es bedeutet, die Ruhe zu verlieren, die er von Ewigkeit her genossen hat. Und er hat es erlitten, damit er dir Ruhe geben kann. Sabbatruhe, damit du in die Ruhe Gottes eingehen kannst. Er ist gekommen, um dieses Werk der Wiederherstellung zu tun. Er hat seine Ruhe eingesetzt, damit du Ruhe haben kannst. Du kannst in Gottes Ruhe, du kannst in diese Sabbatruhe eingehen, wenn du diesen Gott kennenlernst und wenn du in Beziehung zu ihm trittst. Du kannst in Gottes Ruhe eingehen, wenn du Gott kennenlernst und in Beziehung zu ihm trittst. Das ist es, was Jesus mit seinem Leben erkauft hat und dir anbietet. Das ist es, was er dir schenken will, was er dir schenken kann und was er dir schenkt, wenn du ihn annimmst als deinen Herrn, als deinen Gott, als deinen Retter. Wenn du Jesus so annimmst als deinen Herrn, als deinen Gott und als deinen Retter, bedeutet es dann, dass schlagartig alle Schwierigkeiten verschwinden, dass du nie mehr Ruhelosigkeit erleben wirst? Leider ist es nicht so, denn wir leben in einer gefallenen Welt, in einer Welt, in der Gott abgelehnt wird und in der schlimme Dinge passieren. Doch wenn du Jesus annimmst, dann schenkt er dir eine neue Natur und eine neue Ausrichtung für dein Leben. Und er verspricht dir vollkommene Sabbatruhe in einem kommenden Leben. Dann werden Leid und Tod nicht mehr sein. Du wirst mit Gott in einer neuen Schöpfung wandeln. Das steht dort in dem Bereich, wo der Wolf ja auch einen Vers vorgelesen hat, ganz am Ende der Bibel, in den letzten zwei Kapiteln, Buch der Offenbarung, ab Kapitel 21. War auch unbefriedigend, oder? Warten zu müssen auf irgendeine Ewigkeit, die man nicht greifen kann. Es gibt tatsächlich was, was du tun kannst. Du musst nicht nur auf dieses Leben warten, das kommen wird. Es gibt etwas, das du tun kannst, um Ruhe aus der Beziehung zu Jesus schon jetzt und immer beständiger und immer stärker zu erleben. Wie kannst du deine Ruhe im Hier und Jetzt von Gott stärken lassen? Wie geht das? Ist dir bewusst, was wir da gerade gesehen haben in dieser Stelle? Johannes schreibt in Kapitel 1, in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und nahm seine Wohnung unter uns und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Eine Herrlichkeit, wie sie dem eingeborenen Sohn vom Vater gegeben wird, eine mit Gnade und Wahrheit erfüllte. Wir haben Gott, den Sohn, am Werk gesehen. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben sein Wesen und seinen Charakter gesehen. Wir haben einen Blick auf Gottes Gnade und auf Gottes Wahrheit geworfen. Wir haben Gott gesehen. Das kannst du jederzeit tun. Das kannst du jederzeit tun. Und du kannst auf Gott so reagieren, wie wir es bei den Pharisäern und wie wir es bei diesem geheilten Mann vermisst haben. Du kannst die Ruhe aus der Beziehung von Gott stärken lassen. Du kannst diese Ruhe durch ihn stärken lassen. Du kannst das tun, indem du dir Zeit nimmst und Gott in der Bibel suchst, indem du dir ansiehst, wie er dort beschrieben ist und indem du über ihn staunst, über seine Schönheit. Du kannst, wenn du Gott dann so siehst, du kannst ihn loben, du kannst ihn preisen und du kannst ihn anbeten, wenn dir seine Herrlichkeit so vor Augen tritt. Und wenn du ihn so siehst, und wenn du siehst, wie es in deinem Herz ist, dann kannst du ihm das bekennen. Du kannst dein Herz prüfen und du kannst ihm bekennen, was du siehst und was nicht in Ordnung ist. Und du kannst ihn um Hilfe bitten, weil du dein Herz selbst nicht ändern kannst. Und du kannst ihm die Herrschaft geben über dein Herz und über jeden Bereich deines Lebens. Und das kannst du täglich machen. Und du kannst feiern. Du kannst feiern, dass Gott dich angenommen hat und dass er dir seine Ruhe schenkt, dass er dich in seine Ruhe eingehen lässt, dass er dir Sabbatruhe schenkt. Einen Vorgeschmack darauf in diesem Leben und vollkommen in der Welt, die kommen wird. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Ich will euch Ruhe geben. Herr Jesus, du bist der Schöpfer aller Dinge, du bist Gott, der Sohn, und du bist Mensch geworden und du hast am Kreuz das Gericht erlebt. Du hast das Schlimmere erlebt, vor dem du diesen Mann damals im Tempel gewarnt hast. Du hast erlebt, was es bedeutet, vom Vater getrennt zu sein. Du hast die Ruhe, die Sabbatruhe aus der vollkommenen Beziehung zum Vater verloren. Du hast sie verloren, weil unsere Schuld auf dich gelegt war. Und du bist auferstanden und du bist jetzt wieder in Gottes Ruhe. Ich kann nur staunen über dich, ich kann dich nur loben und preisen, wegen der Liebe, die da sichtbar wird, wegen der Barmherzigkeit. Ich kann staunen über deine Bereitschaft, dieses Opfer zu tun. Und du hast es getan, um die Ruhe wiederherzustellen, die wir verloren haben. Du hast es getan, damit wir in diese Ruhe eingehen können. Bitte, Herr, verändere unsere Herzen und mach sie empfänglich für diese Ruhe und füll uns immer wieder neu mit dieser Ruhe. Amen.